Hallo, liebe Zuhörer, Geschwister von Rangweil oder Geschwister aus anderen Kirchen, anderen Gemeinden oder Leute, die Interesse haben, wenn du vielleicht einmal spontan vorbeigekommen bist oder zuhören möchtest. Herzlich willkommen im Online-Gottesdienst im Lockdown-Modus. Ich habe das einmal eher so gemacht und dann habe ich auch gesagt, es ist doch ein wenig komisch. Ich bin dort zu Hause in einem Raum, in meiner Wohnung, wo es hoffentlich nicht so viel Lärm gibt, wo ich nicht so gestört werde. Und ich nehme das auf und ihr hört es an einem anderen Moment. Ich kann euch leider nicht anschauen. Wir können leider nicht gemeinsam singen. Aber ich bin dankbar, dass es trotzdem diese Möglichkeit gibt. Und schön, dass wir doch so gemeinsam die Möglichkeit haben, Gott zu loben, Gott zu suchen, ihn zu ehren. Und ich hoffe, dass Gott dies segnen wird, dass du aufgebaut wirst und dass es uns zum Guten dient. Ich möchte diesen Online-Gottesdienst öffnen und das tun wir im Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort ist er anwesend. Und wir können darauf vertrauen, dass es auch im Online-Modus der Fall ist. Ich möchte diesem Gottesdienst anfangen mit ein Gebet. Vater im Himmel, danke dir für diese Möglichkeit. Danke dir, dass wir dich kennen dürfen als ein Gott, der die Welt im Griff hat. Du hast ihn nie im Stich gelassen. Es gibt viele Fragen, Herr, viele schwierige Situationen. So ist auch die Corona-Situation, den Lockdown nicht einfach. Aber du bist dabei, du hast deine Pläne. Wir danken dir für diese Möglichkeiten und tust du die bitte segnen, damit die Zuhörer aufgebaut werden im Glauben, dass du uns näher zu dich ziehst, zu deiner Herrlichkeit, zu deiner Güte, dass wir immer mehr verstehen, wie dein Charakter ist, dass du für uns alles getan hast im Jesus Christus, dass es Gnade ist. Und ich bete auch, dass du mir Weisheit gibst, dies so zu leiten, dass ich offen bin und dass du leitest durch deinen Heiligen Geist. Amen. Auch wenn wir zu Hause sind und du oder vielleicht bist du unterwegs oder keine Ahnung, wie du diesen Gottesdienst gerade miterlebst oder mitverfolgst, es ist gut zu wissen, dass Gott heilig ist. Er ist ganz anders wie wir und wenn wir bei ihm kommen, dass wir uns reinigen oder dass wir uns von ihm reinigen lassen. Er hat uns seine Gebote gegeben. Und dieses Mal möchte ich gerne das Doppelgebot vorlesen, das der Herr Jesus uns gegeben hat und auch ein wenig dazu sagen bei dem neunten Gebot. Und wenn wir das zuhören, können wir das mitnehmen und unser eigenes Leben anschauen und dann danach werden wir auch zu Gott gehen im Gebet und uns für ihn bringen sozusagen. Diese Gebote sind nicht gedacht worden, um uns nur klein zu machen oder uns sozusagen zu schlagen. Es ist alles gegeben worden, damit wir auf Christus hingezogen werden, weil es gibt Hoffnung im Glauben bei dem Herrn. Ein Mann ist auf Jesus Christus zugekommen und hat gesagt, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist eine Zusammenfassung sozusagen von das ganze Gesetz, auch von den 10 Geboten. Und wir sehen es auch funktionieren im 9. Gebot, wo steht, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Wenn du das tust oder nicht tust sozusagen, kein falsches Zeugnis ablegst, dann zeigst du deine Liebe für Gott und für deine Mitmenschen, deiner Nächsten. Warum möchte ich heute mehr Aufmerksamkeit fragen für dieses Gebot? Weil es im Predigt auch ein Thema ist, falls es Zeugnis geben. Und den Heidelberger Katechismus gibt eine schöne Erklärung dazu und fragt in Frage 112, was gebietet der Herr im 9. Gebot? Also nicht verbietet, aber gebietet. Gott gebietet, ist die Antwort, dass ich nicht als falscher Zeuge auftrete, niemandem das Wort verdrehe, kein Verleumder und Lästerer bin, nicht dazu beitrage, dass jemand unangehört und fahrlässig verurteilt wird, sondern dass ich alles Lügen und Betrügen vermeide, weil er das Werk des Teufels selbst ist und den schweren Zorn Gottes auf sich zieht, dass ich vor Gericht und auch sonst die Wahrheit liebe, aufrichtig sage und bekenne und auch Ehre und Ansehen meines Nächsten nach Kräfte rette und fördere. Lasst uns damit zu Gott gehen und ja, uns selbst bei ihm bringen. Ich gebe eine Zeit von Stille. Vorteil von Online-Gottesdienst, so ist, falls ihr mehr oder längere Stille haben wollt, könnt ihr einfach Pause machen. Ich werde das Gebet abschließen mit meinem Gebet. Vater im Himmel, danke dir, dass du heilig bist und dass du glaubwürdig bist, dass du immer derselbe bist. Danke dir für deine Gebote. Die sind gut. Die schützen uns und die ziehen uns zu Jesus Christus hin. Herr, wir möchten bekennen, dass wir im Leben oft deine Gebote zertreten haben, jeden Tag, auch dieses Gebot. Vergib uns bitte unseren Schuld. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du bezahlt hast, dass du am Kreuz gesagt hast, geschrien hast, es ist vollbracht. Aus und Ende. Das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Zuversicht. Deswegen dürfen wir frei zu dir kommen, Vater. Ich danke dir für deine Gnade, für dein Wirken, für dein Versprechen, dass du immer der Erste bist und immer der Letzte und dass du uns begleitest. Segne bitte die Zuhörer, dass wenn die zu dir gekommen sind mit Last oder mit Schulden, dass du denen vergibst und den Last wegnimmst. Dass jeder, der zuhört, diese Freiheit in dir erfahren darf und dich, dreieinigen Gott, dafür den Lob bringen kann. Dir gebührt die Ehre bis in Ewigkeit. Amen. Heute möchte ich mit der Predigtreihe von Josef, Sohn von Jakob, weitermachen. Das letzte Mal habe ich aus 1. Mose 37 gepredigt, bis am Ende, wo wir lesen, dass Jakob ganz traurig ist, weil er glaubt, dass sein Sohn tot ist. Die Brüder, die haben Josef aber verkauft, die haben gelogen. Und ja, diese Geschichte geht weiter bei 1. Mose 39 und ich werde die Versen 1 bis 21 lesen. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über seines Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte. Ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, und seine Arbeit zu tun und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihre Hand und floh und lief hinaus. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihre Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir hinein, herein, um bei mir zu legen. Ich aber habe aus Leibeskraften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach: So und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josef nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Bis soweit. Die Predigt. Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Und wenn es ein Gott gibt, wieso gibt es dann so viel Ungerechtigkeit? Wieso gibt es so viele Menschen auf Erden, die Unrecht erleben? Vielleicht du auch. Josef hat Träume gehabt. Gott hat den Vorhang ein wenig hochgetan, wie er mit Josef gehen wird. Und dann sowas. 17 Jahre ist er, als er Sklave wird. Und langsam an, als Sklave ging es besser. Und dann bam, Josef stürzt noch tiefer. Er kommt in Haft. Josef, geliebtes Kind Gottes. Viele Menschen würden sagen, anhand solcher Geschichten oder egal welche Geschichten, nein. Nein, Gott gibt es nicht, weil, komm, schau dir die Welt an. 1. Mose 39. Gibt es einen Grund, Gott zu vertrauen? Gibt es einen Grund, Gott zu loben anhand dieser Geschichte? Wir können mal diese Geschichte anschauen, ohne Gott. Mal versuchen, einiges von dieser Geschichte zu ändern, Gott wegzulassen. Ich muss zugeben, ich tue mich schwer, das zu machen. Und ich werde es auch vielleicht nicht so machen oder erzählen, wie Leute, die nicht an Gott glauben, es erfahren würden oder erzählen. Aber so stelle ich es mir vor, was wir sagen können, wenn wir Gott weglassen. Ja, Josef, das Leben ist nicht einfach und gerecht. Es heißt essen oder gegessen werden. Aber Kopf hoch, Lass dich nicht unten drücken. Du schaffst es. Wo ein Wille ist, dort ist ein Weg. Glaube an dich selbst. Zeig der Welt und dir selbst, was du wert bist. Und schau, Josef schafft es. Er buckelt, arbeitet sich hoch. Kräftige Arbeit wird belohnt. Sein Chef Potiphar checkt es. Ha, super. Es ist fast wie die American Dream. Josef, der Karrieretiger. Gibt das Leben dir Zitronen? Mach Limonade draus. Vielleicht erkennst du einiges. Vielleicht kennst du auch Verführung oder Versuchung, gerade bei der Arbeit. Ja, auch das ist nicht immer schön, aber auch das ist Teil vom Leben. Und Josef, was machst du, wenn niemand schaut? Wenn Gott nicht da ist, was tust du? Vielleicht ist die Frau von Potiphar sehr hübsch, wir wissen es nicht. Vielleicht, Josef, gibt es Möglichkeiten, wenn du mitmachst, dass du mehr Macht bekommst, mehr Einfluss, dass du noch höher kommst. Vielleicht nervt es dich einfach nach langer Zeit und möchtest du nachgeben, damit diese Frau aufhört. Oder vielleicht möchtest du einfach mal Spaß haben und Spannung. Man kann nicht immer nur treu sein und man muss auch manchmal etwas Cooles tun. Und wie geht's Josef innerlich? Josef, bist du vielleicht einsam? Als Ausländer? Dort, alleine, ohne Familie? Josef ist ein junger Mensch mit Bedürfnissen. Das ist ja menschlich. Und Frau von Potiphar ist ja auch menschlich. Wenn es kein Gott gibt, tja, Josef, tue, was du für richtig hältst. Es wird spannend. Ganz spannend. Einer tut, was sie will. Wenn Gott nicht da wäre, gibt es Grenzen im Leben, immerhin. Aber sie verachtet Grenzen von Josef. Wieder wird Josef gegriffen. Wieder wird sein Gewand genommen. Und schlimmste vom allen ist, die Frau von Potiphar lügt. Die klagt Josef an, falsch. Sie verwendet ihre Position, um Josef kaputt zu machen. Und was ist die Folge? Ungerecht, ganz ungerecht, wird Josef in Haft geschmissen. Und es waren damals ganz schlimme Umstände. Er hat dort kein PlayStation gehabt und ein schönes Bett, vielleicht Fernsehen, na. Das war ganz schlimm. Aber was kann man sagen ohne Gott? Was kann man sagen ohne Gott? Das Unrecht schreit zum Himmel. Es tut mir wirklich leid, Josef, aber das ist halt die Realität. Wieder hast du eine Zitrone bekommen. Was ist die Folge, wenn wir Gott aus dieser Geschichte wegnehmen? Es wird hoffnungslos. Ohne Gott gibt es keinen Sinn zu schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Josef, bei deinen Brüdern, bei der Frau von Potiphar kannst du schreien bis zum geht nicht mehr. Und es ist leise. In einer Welt ohne Gott gibt es keine endgültige Hoffnung und Gerechtigkeit. John Lennox, Apologet und ehemaligen Mathe-Professor von Oxford, sagt, dass Atheismus, also wenn du glaubst, dass es keinen Gott gibt, hat eine Frage ohne Antwort. Er schreibt, es ist bekannt, dass unzählige Millionen von Menschen im Lauf der Geschichte schwere Ungerechtigkeit erleiden mussten und nach einem elenden Leben ohne Entschädigung starben. Zweifellos gilt das auch für einige der Opfer des Coronavirus. Diesen Menschen widerfuhr in diesem Leben keine Gerechtigkeit. Da der Tod für den Atheismus das Ende ist, gibt es kein nächstes Leben, in dem es Gerechtigkeit geben könnte. Wenn es keinen finalen Richter gibt, kann es auch keine endgültige Gerechtigkeit geben. Ohne Gott ist 1. Mose 37 bis 39 ein Kasperletheater mit Schmerzen, ohne Gerechtigkeit und Sinn. Wie sehr wir Menschen nach Gerechtigkeit verlangen können, habe ich diese Woche auch gesehen, als ich im Nachrichten las oder ließ, dass Diego Maradona gestorben ist. Ich gebe zu, ich bin kein großer Fußballfan, ich kenne mich nicht gut aus, aber ich habe diese Woche wieder ein paar Videos von Diego Maradona angeschaut und auch ein Nicht-Liebhaber muss mal Diego Maradona sagen, boah, der konnte gut fußballen, du. Wer hat aber auch von Peter Shilton gehört? Diese Woche gab es, wo ich die Nachrichten gelesen habe, gab es mehr als 20 Nachrichten über Diego Maradona innerhalb 2-3 Tage. Und es gab eine kleine Nachricht von Peter Shilton. Er war in 1986 Torwart von England. Und er hat gegen Diego Maradona gespielt. Und was sagt der Peter? Peter sagt, Diego Maradona war großartig, hatte aber keine Sportivität, kein Fairness. Warum? Diego hat falsch gespielt. Er hat geschummelt. Er hat ein Tor gemacht mit seinem Hand. Shilton erzählt, ich werde nicht lügen. Es stört mich immer noch. Was ich enttäuschend finde, ist, dass er sich nie wirklich entschuldigt hat. Er hat nie gesagt, dass er betrogen hat. Er benutzte den Begriff Hand Gottes zu seinem Vorteil. Das ist nicht richtig. Das war in 1986. Und jetzt sind wir in 2020. Man kann sagen, ja, schade Marmelade, Shilton. Das ist das Leben. Aber es stört ihn noch. Wir Menschen sehnen uns nach Gerechtigkeit. Naja, wenn es uns selber betrifft. Ich bin aber so froh, dass in dieser Geschichte Versen 2 bis 5 gibt und Vers 21. Es ist eine Geschichte mit Gott. Und deswegen eine Geschichte mit Hoffnung und mit Sinn. Gott hat sich nie zurückgezogen. Nicht als den Brüder Josef genommen haben, nicht als Frau von Potiphar Blödsinn baut. Gott ist da. Und Gott zeigt sich nicht als entfernter Schöpfer, der sich nicht interessiert. Nein, Gott ist persönlich involviert. Er liebt seine Kinder und leitet sie. Durch Umstände, die für uns zu groß sind. Weswegen? Wegen seiner Pläne. Gott hat Pläne. Und weil Gott Pläne hat, lesen wir, segnet er Josef. Ah, schön. Das ist ja cool. Gott segnet, dann brauche ich als Mensch ja nichts zu tun. Ich lege mich hin, Gott arbeitet. Nein, du, ich, Josef, wir sind Menschen und wir sind verantwortlich. Gott verlangt von uns Schritte im Leben. Wie lange hat es eigentlich gedauert, bis Josef Chef über Potiphas Haus war? Es war ein Prozess zwischen 17 Jahre alt und 28 Jahre alt. Was lehrt es uns? Geduld. Manchmal können wir das Gefühl haben, wenn Gott segnet, muss es ab sofort entstehen, muss ab sofort da sein. Nein, Sachen passieren auf Gottes Zeit. Und wann wird Josef Aufseher? Erst nach Vers 3. Wir lesen in Vers 4, ich suche es mal kurz auf, dass Josef Gnade in seinen Augen, also in den Augen von Potiphar, fand und dann dürfte Josef Potiphar bedienen und dann wird er Aufseher. Aber erst, Vers 3, als Potiphar sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm. Josef arbeitete. Er unternahm vieles. Wir dürfen annehmen, obwohl den Text es nicht sagt, Josef ist treu, dass er ehrlich ist, dass er gut arbeitet. Er gibt sich selber, auch in Umstände, die er nicht selber wollte. Er tut eigentlich das, was der Apostel Paulus so viele Jahre später schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Und zwar in Kapitel 6, Verse 5 bis 8. Dort schreibt Paulus: Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei eine Sklave oder ein Freier. So eine Frage für uns ist, wie arbeitest du für deinen Arbeitgeber? Wie arbeitest du in nicht gewollte Umstände? Josef gibt sich selber wegen Gott, weil er an Gott glaubt. Also Josef gibt sich hin. Aber ohne Gottes Willen geschieht nichts. Gott segnet, das ist eine Voraussetzung. Und wie ist dieses Segen genau? Worin besteht Gottes Segen? Der Text sagt, Gott ist mit ihm. Wenn Gott mit uns ist, dann ist das ein Segen. Das heißt nicht, Josef kann alles machen und der Herr macht mit seinem Zauberstab oder segnet mit Zauberstab das, was Josef macht. Nein. Wir wissen, dank die Träume, die Josef gehabt hat, und wegen die ganze Geschichte, Gott hat einen Plan mit Josef. Und die Reihenfolge ist so. Gott hat Pläne mit Josef, mit seinem Volk, mit der Welt. Josef ist in alle Umstände treu, lässt sich von Gott verwenden und darauf ruht Gottes Segen. Das heißt übrigens nicht, dass ich genau verstehe, wie es alles funktioniert. Müssen wir nicht. Oder es heißt auch nicht, dass was wir dank Gottes Segen aufgebaut haben, dass es nicht zerstört worden kann. Es ging so gut. Es ging so gut, bis die Frau von Potiphar. Und dort können wir anfangen, fragen, Gott, wo bist du? Wo bist du, als Josef von Frau von Potiphar verführt wird? Warum? Josef, du und ich, wir leben in einer Welt mit verschiedenen Maßstäben. Versuchungen sind überall, auch am Arbeitsplatz. Und es macht keinen Unterschied, ob wir im Ghetto sind oder wenn wir bei der Oberschicht von der Gesellschaft gehören. Menschen sind gleich. Als Josef aber versucht wird, dann, komischerweise vielleicht, dann sehen wir wirklich Gottes Segen. Hier sehen wir, was für ein Unterschied es macht, wenn Gott da ist. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Gründe für Josef zuzugeben. Josef, ergreife deine Chance. Aber eins begrenzt ihn. Was? Josef weiß, Gott ist da. Er schaut, er richtet. Wie, sagt er, sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Psalm 14, Vers 1 sagt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Ist Josef in diesem Moment ein Narr? Nein, Josef hat Gottesfurcht. Sprüche 8, Vers 13, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Josef sagt nein. Und damit strömt Gottes Segen im Haus von Potiphar. Im Nein-Sagen zeigt Josef das größte Gebot Gottes. Und er zeigt, dass die Gebote Gottes eine gute Begrenzung sind, die das Leben schützen, die Segen geben. Was ist das größte Gebot? Wir haben es schon gehört. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Josef sagt Nein und zeigt seine Liebe. Liebe für Gott. Wie kann ich so gegen Gott sündigen? Er ist da. Er zeigt seine Liebe für Potiphar. Mein Herrn, vertraue mich. Er hat mich so eine verantwortungsvolle Stelle gegeben. Er hat mir nichts vorenthalten, ausgenommen dich. Er zeigt sogar Liebe für die Frau von Potiphar. Ich mache deine Ehe nicht kaputt. Deine Grenzen, die du selber nicht beachtest, beachte ich schon. Super. Super. Das wird gescherzt, oder? Josef bekommt eine Medaille für Aufrichtigkeit und Treue. Nein. Josef landet tiefer als eh zuvor. Nach 11 Jahren treuen Dienst im Haft. Ist das das Lohn von Gott folgen? Das Lohn von Gottesfurcht und wahrhaftig sein? Super. Josef wird wegen seines Glaubens verachtet und geschlagen. Was erwartest du im Leben, wenn du Gott gehorchen möchtest, Jesus nachfolgen möchtest? Ein Loblied zu hören, dass du gläubig bist, dass du Christus nachfolgst? Oder rechnest du damit, einmal vielleicht benachteiligt, verspottet oder sogar verfolgt zu werden? Und erkennst du es, dass wir in uns selber denken können, schauen können, was taktisch ist, klug ist im Leben? Man muss doch auch ein wenig auf sich selber schauen, oder? Wenn du nicht für dich selber kämpfst, dann macht keiner es. In diesem Moment wird das Glauben Josefs an Jahwe, sein Gott, stark getestet. Es wird geläutert in 2 Dinge. Erstens, bei der Versuchung von Frau von Potiphar ist Josef treu. Und das zweite ist, was macht er, als er wegen seinem Treu im Haft kommt? Es ist fast dieselbe Prüfung als von Uropa Abraham in 1. Mose 22. Gott fragt in Vers 2 von 1. Mose 22, nimm doch deinen Sohn Abraham, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Was? Wirklich? Gott, kann ich dich vertrauen? Was hat da alles Abraham versprochen? Du wirst selber ein Kind bekommen. Du wirst ein großes Volk sein. Und jetzt muss er seinen Sohn opfern? Seine Treue zeigen? Wie bei Josef. Hat Gott nicht in einem Traum gezeigt, dass er regieren werde? Dass er groß wird? Und jetzt, nach 11 Jahren treuen Dienst, nimmst du Gott alles weg wegen Treue an dir? Ich sage nicht, dass es einfach ist. Überhaupt nicht. Auch nicht für uns. Aber Josef, du und ich dürfen Gott so kennenlernen, als Abraham aus Erfahrung Gott kennenlernte. In diese Versuchung, in diese Prüfung sozusagen. Er lernte Gott kennen als Jahwe Jireh. Das heißt, der Herr wird versorgen. Der Herr wird versorgen, egal welche Umstände. Kann Josef sich daran festklammern, im tiefsten Finsternis? Kannst du das? Wird er nicht im Haft gedacht haben, Gott, wo bist du? Der Text sagt aber, der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Sieht er das? Was bedeutet das für den gelitten Unrecht? Kann er noch sehen, Gott hat einen Plan mit meinem Leben? Und da hört unsere Geschichte für heute auf, im Gefängnis. Gott, wo bist du? Gott, gibt es Hoffnung für mich, für mein Leben? Wieso passiert so viel in meinem Leben, was wehtut, was ich nicht verstehe? Gibt diese Geschichte in 1. Mose 39 von Josef eine Antwort? Also, diese Geschichte ohne Gott, wenn wir Gott wegdenken oder weglassen, gibt überhaupt keine Hoffnung. Keine endgültige Hoffnung, wie wir gesehen haben, und keine endgültige Gerechtigkeit. Aber mit Gott schon? Ja. Und am meisten, wenn wir es sehen, diese Geschichte, als Gottes Hinweis auf Jesus Christus. Wie? Gott hat einen Plan mit Josef und mit Josefs Weg. Welchen Plan? Sein Volk zu retten, die Welt von Hungersnot zu retten, die Welt zu segnen mit seinem auserwählten Diener Josef. So hat Gott auch einen Plan mit Jesus Christus, seinem Sohn. Welchen Plan? Die Welt zu retten, Sünde zu retten. Anhand Josefs Geschichte erwähne ich 3 Punkte, wie Gott rettet oder wie Gott schon in unserem Leben ist. 1. Es gibt Hoffnung für Sünder. Diese Geschichte von Josef ist vielleicht konfrontierend. Vielleicht bist du nicht so stark wie Josef in diesem Moment. Übrigens, Josef ist auch ein Sünder. Nur Jesus Christus hat nicht gesündigt. Aber vielleicht bist du nicht so stark wie Josef in diesem Moment. Ich finde es konfrontierend. Ich kenne genug Momente in meinem Leben, wo ich nicht standgehalten habe. Wo ich Gottes Gebote zertreten habe. Wo ich bei Versuchung nachgegeben habe. Egal bei was für eine Versuchung. Ich bin ein Sünder. Und dann? Gibt es Hoffnung? Ja. Ich habe nicht umsonst auch Vers 21 dazu gelesen. Es gibt Hoffnung. Warum? Dort steht, der Herr verschaffte Josef Gunst. Dieses Wort für Gunst steht auch im Psalm 51, Vers 3. Es wird dort nur anders übersetzt. Dort steht, sei mir gnädig nach deiner Güte. Gunst oder Güte. Das hat David aufgeschrieben im Psalm 51, nachdem er versucht worden ist von sich selber und schlimmer gehandelt hat als Frau von Potiphar. Ich finde es nicht einfach zu sagen, aber ich denke, David war viel schlimmer in diesem Moment als die Frau von Potiphar. Alles, was er getan hat. Und David wird gebrochen wegen seiner Schuld. Und wohin kann er gehen mit seinem Gewissen? David weiß eines. Gott ist da. Aber was zu tun? David kennt den Charakter Gottes. Er weiß, Gott ist gnädig. Er kennt Gottes Gunst. Und wenn wir das wissen, wenn wir Gottes Charakter kennen, Gottes Gunst kennen, vielleicht aus Erfahrung auch, was tut das? Das zieht dich näher zu Gott. In seinen schlimmsten Momenten ist David zu Gott gegangen und er bekennt Schuld und fragt, wasche mich von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünden. Psalm 51, Vers 9. Entsündige mich mit Hyssop, so werde ich rein. Mit Hyssop? Was ist Hyssop? Wir lesen darüber in 2. Mose 12, Vers 22, wo Gott Mose einen Auftrag gibt für das Volk in Ägypten und nimmt ein Büschel Hyssop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die 2 Türpfosten. Das Volk Israel hat einen Lamm schlachten müssen und mit dem Blut, mit dem Büschel Hyssop, die Türpfosten bestreichen. Warum? Dann ist der Engel Gottes vorbeigegangen und hat nicht der älteste Sohn im Haus getötet. Wenn David das Wort Hyssop verwendet, ausspricht, dann weiß der erstens, Gott ist da. Zweitens, Gott verlangt Gerechtigkeit. Es muss mit Blut bezahlt werden. Und deswegen sagt er, Gott, entsündige mich mit Hyssop, mit Blut. Zahl für mich. Also für Sünder gibt es Hoffnung. Gott ist voller Gunst, voller Güte und er kann dich reinigen. Ich sage bewusst kann, weil wir müssen zu ihm gehen. Wenn wir alleine stehen bleiben mit unserem Schuld, bringt es nichts. Flieh in den Händen von Jesus Christus. 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Josefs Geschichte weist auf Jesus hin. Wenn du gesündigt hast, geh zu Gottes Sohn, der für dich den Weg bereit hat, der im Haft in der Hölle gelandet ist, der auferstanden und auf dem Thron im Himmel gegangen ist, von wo er, Jesus, die ganze Welt, die geistliche Hungersnot leidet, geistliche Nahrung gibt und diejenigen vergibt, die gegen ihn gesündigt haben, wie Josef auch seine Brüder vergeben hat. Es gibt so viele Hinweise. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir in der Geschichte von Josef lesen, was Hoffnung gibt, ist, Jesus hat dasselbe miterlebt. Den zweiten Punkt. Gott hat in Jesus das tiefste Leid selber erfahren. Nochmals die Frage, Gott, wo bist du? Was machst du? Schaust du überhaupt? Wie zeigt Gott seine Liebe für die Welt? Wie zeigt Gott, dass die Welt ihm überhaupt interessiert? Auch Gläubigen können diese Frage haben. Ich habe diese Frage vor kurzem wieder gehabt. Man kann so schnell sagen oder irgendwo lesen, Gott liebt dich. Aber was bedeutet das? Gott, ich habe mich gefragt, Gott, wie zeigst du deine Liebe? Und dann wurde ich still und gerührt, als Gott mich den Gedanken gab. Gott nimmt die Welt, das Leben, das Leid und Ungerechtigkeit so ernst, dass er selber auf Erden gekommen ist und hier gelebt hat, in Jesus Christus. Bei Gott gibt es kein Kasperletheater. Er macht Teil aus von unserem Leben. Josef war von seinem Vater Jakob geliebt und stürzt hinab in Haft. Er landet im Haft, wegen Gottes Plan, um sein Volk zu retten. Jesus Christus hat die höchste Stelle gehabt beim Gott, dem Vater. Philipper 2, Vers 6 bis 8. Er kam in die Welt und entäußerte sich selber, nahm Knechtgestalt an und erniedrigte sich bis zum Tod ans Kreuz. Und er schrie am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sozusagen, Gott, wo bist du? Damit du, wenn du an Jesus glaubst, nie von Gott verlassen wirst. Ich las diese Woche. Ein Christ ist also nicht ein Mensch, der das Problem des Leids gelöst hat, sondern jemand, der gelernt hat, einem Gott zu vertrauen und ihn zu lieben, der für ihn gelitten hat. Die Geschichte von Josef ist ein Hinweis auf Jesus, der gelitten hat. Gott, der gelitten hat. Und das Dritte ist, diese Geschichte von Josef stellt die Frage, gibt die Frage nach Gerechtigkeit, endgültige Gerechtigkeit und endgültige Hoffnung. Wenn Gott, wie schon gesagt, nicht in dieser Geschichte wäre, wenn es keinen Gott gibt, gibt es keine endgültige Hoffnung und keine endgültige Gerechtigkeit. Josefs Geschichte zeigt aber, Gott hat Pläne, Gott rettet, Gott macht, was wir für unmöglich halten. Der zu Unrecht verurteilte Josef weist auf Jesus hin. Der unrechtmäßig verurteilte Jesus ist auferstanden und bei Gott. Checken wir das. Jetzt. Du kannst Pause machen bei diesem Predigt, wenn du willst, und mal Zeit nehmen, darüber nachzudenken, dass Gott, Jesus im Moment bei Gott ist. Dort herrscht er, dort lebt er, dort tut er Fürbitte für uns. Jesus ist bei Gott auf seinem Thron. Und was hat er in seinem Hand? Hebräer 1, Vers 8. Das Zepter von Gottes Reich und das ist das Zepter des Rechts. Von dort wird er kommen, Jesus, zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird richten. Noch einmal John Lennox. Die Auferstehung zeigt aber, dass Gerechtigkeit keine Illusion und unser Gerechtigkeitsempfinden nicht sinnlos sind. Gewalttäter, Terroristen und böse Männer und Frauen dieser Welt werden eines Tages fürs Gericht stehen. Das heißt, auch die Frau von Potiphar, auch Maradona, auch Josef, auch du, auch ich. Und dort vor diesem Thron wird ehrlich Recht gesprochen. Es gibt endgültige Gerechtigkeit. Nicht vielleicht in dieser Geschichte so von Josef, aber in die Geschichte von Jesus schon. Er wird kommen. Und für diesen Thron wird es auch Gnade geben. Für wen? Für derjenige, der mit Hisob, mit Christus Blut bedeckt ist. Also dieser Gott, der anwesend ist in der Geschichte. Gott, wo bist du? Er ist anwesend, er wirkt. Er sei gepriesen bis in die Ewigkeit für seine Pläne und für wie er arbeitet und seine Vergebung. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, großer Gott, herrlicher Gott, gerechter Gott, wir geben zu, dass es manchmal ein Kampf ist im Leben, dich zu sehen. Und wir stellen manchmal die Frage, wo bist du? Hilf uns zu sehen, dass du da bist. Hilf uns zu sehen, die Segnungen, die du gibst. Hilf uns, uns an dich festzuklammern, wenn es nicht gut geht. Nicht wie wir geplant haben. Hilf uns, immer bei dir zu sein, dich zu suchen. Und wir danken dir, dass du der Erste bist. Du hast uns gesucht. Du, Herr Jesus, bist gekommen auf der Erde. Du hast mit uns gelitten. Keiner hat gelitten wie du, weil du bist wirklich vom Vater im Stich gelassen worden. Du hast am Kreuz gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du hast bezahlt. Es ist so herrlich zu wissen, dass du das Zepter von Gerechtigkeit in deiner Hand hast. Keiner ist so ehrlich und gut wie du und du wirst eines Tages richten. Das ist herrlich zu wissen. Auch furchtbar, weil wir wissen, dass wir vieles verbockt haben. Aber wir danken dir, dass du uns gereinigt hast in deinem Blut. Also wenn wir vor deinem Thron kommen, dann werden wir sagen, Vater, bitte schau auf deinem Sohn. Sonst bringen wir nichts, wir bringen überhaupt nichts. Du hast es getan. Danke dir, dass du die Weltgeschichte leitest. Auch heute in Corona-Zeiten. Wir werden vieles nicht verstehen, aber du hast deine Pläne. Und wir sehnen uns danach, Vater, dass deinen Sohn, Jesus Christus, zurückkommt. Hilf uns zu warten, hilf uns bereit zu sein. Hilf uns verantwortungsvoll zu leben und das zu machen, was du uns zu tun gibst. Es sei in Rangweil, Vorarlberg, irgendwo in Österreich oder wo auch immer wir leben, dass wir treue Diener von dir sind. Herr Jesus, wir beten in deinem Namen. Amen. Liebe Zuhörer, ich danke euch fürs Zuhören. Wie gesagt, wirklich schade, dass ich euch nicht sehen kann, aber immerhin hoffe ich, dass Gott uns auch so aufbaut und auch irgendwie verbindet. Und ich möchte euch am Ende noch Gottes Segen mitgeben. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.